Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwerdischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt nach der Information durch den UBS-Boss Sergio Ermotti am letzten Donnerstag über die CS-Geschichte. Bei mir im Studio der Arthur Rotishauser, Chefredakteur von der Sonntagszeitung, und der Lukas Hässig von Inside Paradeplatz. Mit ihnen unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Ich höre die Möwen singen am Hafen. Das letzte Lied zum Rauschmiss. Zähl schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal ne andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt.
Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal
Arthur Rotishauser hat in den letzten Wochen eine vierteilige, viel beachtete Serie über das Ende von der CS geschrieben. Und der Lukas Hässig von Inside Paradeplatz ist seit Jahren ein harter Kritiker von der Credit Suisse. Und danke vielmals, dass ihr gekommen seid am Ende von dieser doch auch noch interessanten und speziellen Woche. Zuerst einmal eine Frage, die wirklich ernst gemeint ist und ich erwarte eine ernst gemeinte Antwort. Arthur, hast du wirklich geglaubt, dass die CS untergehen wird? Irgendwann einmal in den letzten Jahren?
Ja, also ich habe schon gedacht, dass es so weit kommen könnte, aber sind wir ehrlich, eigentlich erst nachdem, dass im letzten November haben müssen zugeben, dass es Liquiditätsproblem gehabt haben, weil so viel Geld abgeschlossen ist. Dann habe ich gedacht, jetzt wird es wirklich ernst.
Aber hast du gedacht, dass sie könnte untergehen? Oder hast du gedacht, es gibt noch andere Lösungen? Schwierige Situation, hat es schon früher gegeben?
Ich habe nicht gesehen, wie es das Ruder herumreissen. Ich glaube, es wäre möglich gewesen, anders zu machen, als das, was die vorgeschlagen haben. Aber das haben sie nicht. Sie haben eine Strategie angewendet, die von mir aus gesehen ein bisschen an die Swissair in den letzten Monaten erinnert hat, wo man einfach gesehen hat, dass wenn es kleinste Lüftchen kommt, dann sind die in der Wand und dann gehen sie unter.
Wie ist es bei dir, Lukas? Hast du ernsthaft geglaubt, dass sie untergehen können?
Ja, im Oktober habe ich das gedacht.
Ja?
Ja, es...
Und aufgrund von was? Von dem ersten,
ja,
leichten Bankrun?
Ja, ein grosser Bankrun. Ja, ein bisschen Kommentare.
Also leicht ausgelöst durch irgendeinen... Ja.
Irgendwie hat es viele Kommentare gegeben.
Tweets oder so von irgendeinem in Australien und dann plötzlich irgendwie Kettenreaktion und so. Das hat schon gezeigt, dass Unsicherheit da ist. Aber hast du gedacht, das könnte das Ende einläuten von der CS?
Ja, ich habe sogar gedacht, das steht unmittelbar bevor im Oktober. Ich habe es nicht so geschrieben, aber ich habe dort einiges geschrieben und ich habe das Gefühl gehabt, das wäre möglich. Aber gell, ich meine, ich weiss ja nicht, wie sich das abspielt hinter der Kulisse und wie eine Bank kann untergehen oder wenn sie untergeht. Aber einfach, ich habe dort eigentlich das erste Mal das Gefühl gehabt, da ist etwas jetzt richtig los.
Also, wir müssen über das reden, aber reden wir auch, was jetzt diese Woche passiert ist. Eben die Pressekonferenz vom Ermotti. Am Freitag hat der Tagesanzeiger auf Seite 1 geschrieben, die UBS streicht 3000 Stellen und lässt die CS verschwinden. Die NZZ am gleichen Tag, die UBS hat ein Sparprogramm von 10 Milliarden, werden über die ganzen UBS hinweg mehrere 10.000 Stellen wegfallen. 3'000 oder mehrere 10'000? Was meinst du?
Ja, ich bin halt auch im Lager von diesen mehreren 10'000. Nachher habe ich dann das gehört von Herrn Motti. Ich glaube, er redet von 3'000 Kündigungen.
Eben, oder? Aber das wundert mich, Arthur, dass ihr im Tagesanzeiger, wo ihr doch auch noch Kernkompetenz in der Wirtschaft, nicht unterscheiden könnt zwischen Stellen und Kündigungen.
Sagen wir es mal so. Ich hätte dort den Klartext geschrieben, was es ist. Es sind 3000 Entlassungen, die es gibt, die es angekündigt haben und dass viel mehr Stellen weggehen. Das ist völlig klar. Und mit 3000 Entlassungen 10 Milliarden sparen, das hat noch nie einer fertiggebracht. Das wäre etwas ganz Neues. Ich glaube, das ist einfach eine Frage von mir aus gesehen, zu wenig klare Formulierung.
Ja, bei euch wenig klare Formulierung. Und ja, offenbar die Kommunikation von Herrn Motti war so verfänglich, dass er nicht gemerkt hat, dass er wirklich einfach den wenigst schlimmen Fall im Vordergrund gestellt hat.
Nein, es ist nicht der wenigst schlimme Fall. Es ist
3000?
Das ist nicht der wenigst schlimme Fall. Das ist ein völliges Missverständnis, von was gesagt worden ist und was Sache ist.
Und was ihr geschrieben habt.
Ja, nein.
Du bist nicht mehr Chefredakteur vom Tagesanzeiger. Muss man noch sagen, du hast die Verantwortung nicht mehr dort und ist darum eine heikle Situation. Aber es zeigt offenbar eine gewisse Verwirrlichkeit in der Öffentlichkeit.
Ja, und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Zahlen haben wollen runterkochen und nicht einen allzu grossen Klapp wollen zeigen, obwohl es eigentlich einer ist. Oder? Ich meine, der Klartext ist völlig, völlig logisch. Ich meine, das sind wahrscheinlich insgesamt, werden, wenn es dann wirklich die 10 Milliarden je tatsächlich einsparen, das muss ja dann auch noch zuerst passieren, dann sind das 30'000 Stellen fertig geschlossen. Also ich meine, wie das anders sein soll, weiß ich nicht.
Und das wären dann 10'000 in der Schweiz, oder?
Ja. Ein Drittel, ja, plus minus.
Okay, also das ist aber auf die Art und Weise von Sergio Motti verkauft worden und ist darum auch weitgehend auch noch gelobt worden für das Ganze. Und er hat gesagt, es hätte ja für sie eigentlich nur eine Lösung gegeben, nämlich eben, dass die Credit Suisse Schweiz, dass die eingestellt wird. Und er hat gesagt, das ist die beste Wahl für die UBS, aber ist es auch die beste Wahl für die Schweiz? Hat er früher mal geheißen in Amerika, what's good for GM, General Motors is good for America. Und jetzt haben wir eine Bank, die eine doppelt so grosse Bilanzsumme hat wie unser Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandprodukt. Und da könnte man doch auch sagen, what's good is for UBS is good for Switzerland. Und what's bad is for UBS is bad for Switzerland. Man hängt ab vom Wohlergehen von der UBS, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, und es geht ja eigentlich weiter, oder? Die Bank, die hat 5'000 Milliarden, was verwaltet, Franken, was verwaltet für Kunden. Und die Bedeutung von dem ist eigentlich viel grösser als die von der Bilanz heutzutage. Oder man hat ja gesehen, was passiert, wenn Kunden anfangen, das Geld abziehen, wenn sie anfangen, ihre Depots auflösen, wenn sie rausgehen aus einer Bank. Dann haben wir ein riesen Liquiditätsproblem, wie die hatten. Das Mal hat es 250 Milliarden ungefähr gebraucht, um das irgendwie zu retten. Und das nächste Mal braucht es 5-mal mehr. Ich meine, das muss man einfach
und sehen. Und so viel ist dann nicht mehr rum, auch nicht an anderen Orten.
Dann hat man ein Problem.
Das wären dann 1000 Milliarden. Und whatever it takes, wäre dann vielleicht ein Satz, den vielleicht dann wirklich niemand über die Lippen würde bringen.
Ja, ich glaube, der würde sagen, der bräuchte dann ziemlich viel Mut. Ja.
Aber wie ist es für dich jetzt, Lukas, nochmal, wenn er sagt, es ist die beste Lösung für die UBS, ist es dann auch die beste Lösung für die Schweiz, was jetzt passiert ist?
Nein, ja, er redet natürlich für sich und für die Bank.
Und es interessiert und das ist ja, nicht, was in der Politik
ist ja ankommt. Das Problem, dass das Bankgeschäft, wie jetzt der Arthur vorher geschildert hat, plötzlich aus einer Stabilität aus in eine Krise geraten, weil es um den Rohstoffgeld geht und die Leute schnell dann das Geld wegziehen, wenn sie Vertrauen verlieren. Und General Motors im Vergleich zu der Gesamtbilanz von Amerika ist ja wenig.
Im Vergleich
zu der Schweiz, doch eben trotz der Wirtschaftspotenz von dem Land, ist ja zweimal die Leistung von dem Land oder im Jahr. Und das ist eigentlich so ein Missverhältnis, das halt immer noch, obwohl es zurückgegangen ist im Vergleich zu 2008, ein bisschen an Island erinnert. Nicht ganz, aber doch einfach, kannst du sagen, zu gross. Oder? Wir sind uns ja einig, dass die Firma zu gross ist für die Schweiz. Und wenn etwas zu gross ist, ist es zu gross. Und jetzt ist die Politik da herausgefordert mit dieser Grösse von dieser UBS.
Gut, jetzt redet man immer von Staatsgarantie. Too big to fail, heisst es auf gut Zürichdeutsch. Aber CS war nicht too big to fail. Sie hat gefehlt, oder? Es ist kaputt gegangen. Ist das auch eine Illusion? Ist das auch ein Fake-Begriff, too big to fail?
Nein, es zeigt einfach immer mehr, dass du ja vielleicht allenfalls noch eine kleine Landbank kannst retten. Aber schon wenn es mittelgross sind, geht es nicht mehr. Es haben alle Angst und da muss es seine Gründe geben. Und die, die da die Verantwortung tragen, die sind ja nicht einfach blöd und unbedarft. Und ergo muss jetzt die Schweiz mit dem Thema von UBS, wo einfach noch grösser ist als vorher und ja, die CS nur ein Teil ist von dieser riesige Nubes. Und CS hat man ja nicht können haben. Muss es mit dem umgehen? Und ein Vorschlag liegt ja sicher auf dem Tisch, dass man halt einfach die UBS aufteilt in Teil Schweiz und in Teil International.
Eben, das liegt aber nicht mehr auf dem Tisch. Weil die haben gesagt, das machen wir nicht fertig. Es interessiert uns nicht. Und es ist ja noch herzig.
Nein, aber du redest jetzt von CS Schweiz. Ich rede natürlich jetzt nach vorne gerichtet. Es gibt den Puck, es gibt Politik, es gibt Parteien, die SVP und die SP, die beiden Polparteien. Und die überlegen sich sicher etwas. Und vielleicht warten sie auf den Puckbericht, das weiß ich nicht. Aber da kommt sicher noch etwas.
Ja, da glaubst du ja doch nicht ernsthaft, dass da etwas geändert wird. Das meinst du, Arthur?
Nein, da wird nichts mehr geändert, das wird so sein. Ich meine, man hat ja jetzt auch nicht ernsthaft etwas überlegt, um wirklich mit der UBS darüber zu reden, wo man jetzt die CS Schweiz auslösen. Da hat es ja auch Ideen gegeben, wo man gesagt hat, okay, man könnte es mit der Postbank zusammen tun, wirklich eine Alternative machen, etwas Grösseres. Das hat man alles nicht gemacht, dann hat man es eigentlich er hat es recht einfach gemacht, zu argumentieren und zu sagen, hört mal, ich bin verantwortlich für die UBS, ich muss die beste Lösung für die UBS finden und das ist für uns die beste Lösung. Und damit hat er für sich selber sogar recht.
Aber der Thierry Burkhardt, FDP-Chef der Bankenpartei FDP, hat nachher gesagt, ich war im Gespräch mit der UBS. Sie hat unser Anliegen eben, dass es eine CS Schweiz gibt, sie hat unser Anliegen vertieft geprüft. Allerdings hat eine Abspaltung der CS Schweiz einerseits ein schnelles Handeln verlangt und so weiter und so. Tönt naiv, die haben einfach abgespissen, oder?
Ich glaube, das ist ungefähr das, was ich auch lesen aus dem Interview, ja.
Oder? Wir haben denen gesagt und die haben das gesagt, ja, das prüfen wir und dann haben wir das Gegenteil gemacht.
Gut, eigentlich ist ja die Entscheidung am 19. März gefallen. Also dort, wo die CS untergegangen ist und die UBS die übernommen hat für 3 Milliarden, ist ja eigentlich klar gewesen, die Bank ist am Ende, weil du kannst die gar nicht mehr richtig zum Leben erwecken. Und dass dann die CS Schweiz nicht ausgelagert wird, ja, das hat halt damit zu tun, was auch jetzt Sergio Motti diese Woche gesagt hat, das ist eine Perle, die will man behalten. Aber noch einmal, Politik ist, glaube ich, noch nicht fertig mit der ganzen Debatte.
Aber glaubst du, die haben die Möglichkeit? Was heisst jetzt, es müssen ja neue Regelungen gemacht werden, um das zu verhindern? Man hat das gesagt, ja, nach 2008 hat man neue Regelungen gemacht. Die haben genau für den Fall, hätten die funktioniert, wo man hinter sich geht. Man kämpft oder man organisiert und plant immer für den letzten Krieg, nicht für den ersten. Gibt es denn irgendwelche Regelungen, die man jetzt machen könnte mit einer Bank, mit dieser Grösse, die dann in einer Krisensituation wirklich wirken könnte?
Also ich schliesse es insofern nicht aus, als das Problem ja nicht gelöst ist. Es ist eigentlich akzentuiert. Und wir haben jetzt, wenn du zurückliegst, alle 15 Jahre Bankenkrise gehabt. Da kann man wirklich auf der Zeitachse retour gehen. Plus 15, von 23 aus wäre dann im 38. Und vielleicht hat das eine gewisse Logik, oder? Im Sinn von, nach 10 Jahren sind die Sachen vergessen, oder? Das merkst du ja. Es ist dann wie nicht mehr bewusst da im Alltag präsent und nachher kann man wieder anfangen, Risiken aufzutürmen. Und ich denke, das Thema UBS jetzt mit der CS ist erledigt. Aber das Thema UBS als Moloch, wenn du so willst, und als gross fürs Land, ist noch nicht erledigt.
Okay, wir machen Musik. Die erste Musik war ausgewählt von Lukas Hässig, Udo Lindenberg, Komet. Es kommt dein Titel, Arthur. Don't Come Around, Hear No More von Tom Petty. Ist das gut?
Ja, das ist gut. Danke.
Bei mir im Studio Arthur Rutzishauser, Chefredakteur der Sonntagszeitung, und der Lukas Essig von Inside Paradeblatt. Du hast eine vierteilige Serie geschrieben, unter anderem eine hat einen Titel gehabt, unter dem Rohner hat es einen Selbstbedienungsladen gegeben. Der Dirk Schütz hat ein Buch geschrieben und gesagt, nein, falsch. Der Selbstbedienungsladen war schon viel früher gewesen. Was sagst du, Lukas?
Ja, also, ich meine, wir mögen uns an eine Zahl erinnern von Brady Dugan. In einem Jahr 71 Millionen Bonus plus noch 20 Millionen ordentlich.
Aber das hat er bekommen aufgrund von einem Programm, PIP hat das geheissen, wo dann der damalige Chef Walter Kielholz gemacht hat und hat da irgendwelche Sachen reingeschrieben, wo dann unglaubliche Reaktionen gehabt, die er gar nicht gedacht hat, wo man gefragt hat im Tagesanzeiger, warum hat man es ihm ausgezahlt? Er hat gesagt, man hätte es ihm ja gar nicht müssen auszahlen. Also grotesk gewesen. Also was da für Entschuldigungen, oder hast du das so empfunden?
Ja, noch lustige Aussage, wenn das einem ihm gesagt hätte, im Walter Kielholz, bei dem ihm sein Bonus.
Der hat ja mit 6% Pensum im Jahr damals 14 Millionen kassiert, oder? Das ist, hat ja eigentlich unter seiner Ägide hat das angefangen, nicht nur bei der CS, natürlich auch bei der UBS, wo dann die Löhne von 1 Million auf 10 Millionen aufgegangen sind.
Einfach damit das auch noch gesagt ist, dass man sich doch einmal noch etwas auf die Fahne schreiben. Also ich meine, in der Sonntagszeitung ist das alles gestanden, etwa 5 Jahre vorher, dort, wo er es gemacht hat. Da haben sie es natürlich bestritten und das ist völlig übertrieben. Wir haben dort auch Berechnungen angestellt, wie viel das könnte geben.
Ah ja, mit dem Brady Dugan. Haben Sie das gerechnet?
Nicht mit dem Brady Dugan, sondern damals natürlich der Nutznießer. Damals wäre eigentlich der Uzi Grübel gewesen. Und der hätte dann auch, wenn, gewartet hätte bis dann und nicht zur UBS gegangen wäre als Retter damals, dann hätte er wahrscheinlich über 100 Millionen bekommen.
Also unglaubliche Möglichkeiten, die Banken geboten, obwohl sie gar nicht die grossen Gewinne wirtschaftet haben.
Ja, also auf jeden Fall hat sich ja nachher alles als Gewinn herausgestellt, die dann irgendwann zu Verlust worden sind oder Abschreiber auf irgendwelchen Sachen, die sie gekauft haben. Das ist ja bei der, und das ist bei der CS dann eben schon gewesen. Und das haben sie nachher noch wie quasi perfektioniert. Sie haben dann eigentlich eine Art, und das habe ich so geschrieben, ich habe gesagt, sie haben ein Schneeballsystem gemacht.
Das ist aber brutal, das ist eigentlich gesetzesbrecherisch, oder?
Man kann auch ein legales Schneeballsystem machen.
Ja, und aber eine seriöse Schweizer Bank, seriöse Anführungs- und Schlusszeichen, hat ein Schneeballsystem?
Ja, ich meine, wenn man sagt, man ist so gut und zahlt sich Boni aus, in der Höhe, wo sie das gemacht haben, und man macht immer nur Verluste, dann ist das ein Schneeballsystem, weil das Geld reingeholt haben sie nicht durch den Gewinn, sondern durch das, dass sie immer wieder Kapitalerhöhungen gemacht haben, auf die eine oder auf die andere Art.
Also, tun wir mal ein bisschen auflisten. Es ist eine ganze Reihe von Leuten, die da genannt wurden, in den letzten 30 Jahren, die dort am Ruder waren und sich bedient haben. The good guys and the bad guys in der CS. Gibt es überhaupt einen good guy, Lukas?
Oswald Grübel ist als Guten abgetreten 2007.
Aber ein Großteil von denen.
2009 dann die UBS noch.
Aber ein Großteil von diesen Klagen, die nachher gekommen sind, über 5 Milliarden, sind aus der Zeit von Ossi Grübel.
Du fragst schon jetzt ein bisschen, wer steht wie da. Ich würde das gar nicht unbedingt
nicht, wie er da steht. Ossi ist klar der, der alles
also
gemacht
hat. Wer hat wirklich dann überzeugt? Ja gut, also insgesamt fällt die Bilanz beim Grübel, auch wenn sie durchzogen ist, gleich positiv aus, würde ich sagen. Er hat auch noch die guten Jahre verwünscht, hat Winterthur verkauft. Also ja, ich würde sagen.
Aber man hat ja gehört, der Walter Kieler hat gesagt, ich habe den Urs Rohner geholt als Jurist aus Deutschland, weil wir so viele Fälle schon gehabt haben in der Zeit von 2003 bis 2005. Das war der Grübel.
Ja, ja.
Also aber die grossen Fälle, wo es auch darum gegangen ist, also zum Beispiel der Geldwäschereifall oder auch ein grosser Teil von den Sachen, die dann schlussendlich in Amerika auf den Tisch gekommen sind, wegen, wie es auch dort die Regeln missachtet haben, die sind entstanden dort, wo dein Freund Urs Rohner Chefjurist war. Ich meine, das ist die Wahrheit. Oder?
Also er war Chefjurist, aber als Chefjurist trägt nicht verantwortlich. Urs Rohner ist 2004, er ist ja nach seiner Zeit in Zürich ist er zu ProSieben hat eins gegangen, hat die Firma durch die Insolvenz durchgebracht, hat mich dort angebracht und nach 4 Monaten war er weg und ist eben nach Zürich gegangen und wir sind seither befreundet, aber das heisst noch lange nicht, dass ich ihn nicht kritisch in seiner Tätigkeit auch begleiten und ihm das auch sagen würde. Aber dort am Ruder waren Kielholz und Grübel.
Kielholz war VR-Präsident, der Grübel war der CEO und der Chefjurist war der Urs Rohner. Und der Chefjurist trägt, im Gegensatz zu dem, was du sagst, natürlich mitverantwortlich.
Gut, also gehen wir doch die Personen durch. Also der Grübel, würdest du auch sagen, war eher einer der Good Guys?
Ja.
Okay. Dann der Urs Rohner, eben, er war seit langer Zeit da, ist dann 2009 im Verwaltungsrat gekommen, ist dann 2011, glaube ich, ist er dann Verwaltungsratspräsident geworden. Ist er der Worst Guy von den Bad Guys?
Das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Oder ich meine, was man immer vorwerfen muss, ist, dass er Verwaltungsrat war, gemeint hat, er verstehe etwas vom Geschäft und effektiv nichts davon verstanden hat.
Bist du da sicher?
Das sagen alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Er hat ein extrem hohes Selbstbewusstsein, hat sich überschätzt und hat nicht wollen hören, dass es eben nicht so läuft, wie es hätte sollen laufen. Und er hat sich auch, nicht, auch dann nicht durchgesetzt, wenn er es selber sogar noch gemerkt hat. Das ist das, was man ihm muss
vorstellen. Was sagst du, Lukas, was war sein grösster Fehler am Urs, sein grösster Fehler?
Ja, er hat 10 Jahre Zeit gehabt, hat sie sich selber gegeben, hat gesagt, das ist eigentlich das, was ich will und was auch ein Captain soll am Paradeplatz zur Verfügung haben. Er hat auch gesagt, jeder in dieser Position hat einmal die Möglichkeit, den CEO auszuwechseln.
Das hat er gemacht?
Im 15. oder? Also eigentlich fast in der Mitte, nicht ganz, mit dem Tidjan Thiam. Das ist nicht gut rausgekommen, das ist in einem Eklo hat das geändert mit dieser Spionageaffäre.
Aber gut, die Spionageaffäre ist eine Sache. Aber
das ist natürlich wichtig, oder? Du musst halt letztendlich, wenn du eben selber sagst, hast einen Schuss, muss der sitzen. Oder? Der ist nicht gesessen.
Dann aber ist der Tidjan von Anfang an eine falsche Wahl gewesen, würdest
ja,
du sagen?
Ja, ich denke es. Also, auch dort wird natürlich dann alles ihm angelastet. Das ist dann auch einseitig. Aber er hat am ersten Tag bei seinem Auftritt hat er gesagt, er verstehe jedes bisschen von Investmentbanking. Das hat sich als falsche Aussage entpuppt. Er ist auch nicht vom Investmentbanking. Er hat eine Versicherung gemacht, aber eigentlich ist er eben ein Berater. Oder hat McKinsey-Erfahrung mitgebracht. Ebenso wie der Urs Rohner auch kein Banker ist. Das sind dann 2 gewesen, die nicht vom Banking kommen. Der Brady Dugan ist auch stark kritisiert worden, aber immerhin hat er noch Gewinn gemacht, ab und zu zumindest.
Und er ist ein Banker gewesen.
Er kommt vom Banking, hat allerdings die Aktienseite gut gekannt, vielleicht nicht Zinsen, wo dann CS gross war. Aber doch, im Rückblick ist es eigentlich unter dem Dugan noch gelaufen. Und noch einmal zum Rohner zurück, oder? Wenn du 10 Jahre Zeit hast, Schweizer bist, das ist ja noch wichtig, oder? Zürcher, Zünfter, Credit Suisse, das ist alles ein bisschen zusammen. Und er hat dann im 14. noch den blöden Spruch gemacht mit der Weissen Weste beim Amerika-Fall.
Dann ja, das muss man
noch
erklären.
Und dann hat also er nachher auch die beiden Doppelschläge ja noch in seiner Nähe erlebt, im 21. Also es ist eben sehr...
Argegos und Greensill, also das muss man noch sagen mit der Weissen Weste. Er hat gesagt, die Bank ist verurteilt worden eigentlich in Amerika, aber ich habe eine weiße Weste. Das ist nicht gut angekommen.
Ja, das ist eine denkbar falsche Aussage in so einem Moment. Wenn du zwei
das ist wie das Victory-Zeichen vom Ackermann.
Ja, genau, das geht in die Richtung.
Oder? Oh, das vergisst man nicht mehr so
das
schnell.
Bleibt, ja, das ist halt das Pech auch von diesen Karrieren, dass irgendwann passiert das einmal und dann bleibt es.
Und dann bleibt so etwas hängen. Einverstanden mit der Beurteilung von Tidjan Thiam, Arthur?
Ja, im Nachhinein gehe ich sogar noch ein bisschen weiter. Oder? Ich meine, die Spionageaffäre war natürlich in dem Sinne eine juicy Geschichte und die war extrem peinlich.
Es ist darum gegangen, dass der Iqbal Khan und Tidjan Thiam, wo der eine ist der Vorgesetzte vom anderen, direkt eine Villa nebeneinander hatte. Und der Tidjan Thiam, direkt oder indirekt, er hat es offen nie gelegt, hat dann den Iqbal Khan ausspioniert.
Genau, aber das ist eigentlich in dem Sinne, man könnte sagen, vielleicht im Nachhinein ein Detail gewesen, wenn man alles anschaut. Aber was er auch gemacht hat, er hat die ganze Bank neu aufgestellt und dort sind handwerkliche Fehler gemacht worden. Erstens mal im rechtlichen Gebäude, wie sie es gemacht haben. Und das Zweite war, dass sie natürlich zum Teil aus Geschäft raus sind und in anderen Geschäften drin geblieben sind, wo die ganze Geschichte viel shakier gemacht haben. Die sind am Schluss extrem abhängig davon gewesen, ob es der Börse gut geht oder nicht. Und auf das haben sie alles ausgerichtet gehabt. Darum ist es gut gegangen, was der Börse gut gegangen ist, was es Lüftchen gegeben hat, ist es dann gekehrt und zwar massiv. Das ist das eine gewesen. Und das zweite ist gewesen, er hat irgendwie gemeint, er kann da mit Software und ich weiss doch auch nicht, was Compliance-Regeln in dieser Bank und hat nicht gemerkt, dass die alle rund um ihn herum tanzen und hat im Prinzip das Risikomanagement total
eben, hat also die Bank eigentlich gesund gespart oder hat wollen gesund sparen, weil er dachte, weniger Kosten gibt höheren Gewinn. Und am Schluss, wo man es dann gebraucht hätte, eben die Kontrollen und Compliance, dann passieren die Fälle. Archegos und Greensill, die sind zum Teil auch noch passiert in der Zeit von Iqbal Khan. Er hat das, glaube ich, sogar zum Teil angeteigert, oder nicht?
Ja, also die ganze Greensill Fondsbeginn war noch zur Zeit von Michael Braun, im Asset Management. Er war zuständig für den Teil auch von der Bank. Das ist dann langsam gestartet und in seiner Schlussphase, also im 19. hat dann das mit diesen Fonds richtig Fahrt aufgenommen. So kann man sagen, der Iqbal Khan hat da auch einen Anteil.
Und er ist jetzt einer der grossen Leute in der UBS.
Ja genau, aber das bleibt natürlich umstritten, oder seine Rolle im Greensill-Fall, aber offenbar gibt es da kein Smoking Gun.
Ist er aber ein Good Guy oder eher ein Bad Guy im Zusammenhang mit der CS?
Ich würde sagen, er ist so ein Bronx-Typ, der ganz clever sich da in dem
Bronx.
Ja, einfach so, weißt du, er ist von unten raufgekommen, hat gekämpft, oder? So kannst du sagen, hat Startvorteil gehabt.
Ja, das mit haben die wenigsten.
Goldküste.
Hat auch Osi Grübel auch nicht gehabt.
Ja, der Osi nicht, aber andere schon. Und dann hat er sich da durchgeboxt. Er ist offenbar ein rhetorisches Talent, oder? Und macht das geschickt, kennt Zahlen. Aber er hat dann schon auch mit dieser Geschichte rund um den Tiam und den Nachbarschaftsstreit, finde ich, im Rückblick eine spezielle Rolle gespielt. Also, dass er das dann so zur Anzeige gebracht hat und dass er so einen Eklat gegeben hat, ist immer noch ein bisschen eigenartig.
Also, dann ist dann die grosse Krise gekommen. Der Urs Rodner ist abgetreten, kurz vorher die beiden Fälle sind aufgeplatzt, Greensill und Agigas. Am Schluss mehrere Milliarden kosten und wirklich das Risikomanagement überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist der Thomas Gottstein, wo immer so ein bisschen mitgeschwommen ist und niemand hat gedacht, das ist ein A-Typ, ein Leader-Typ, ist plötzlich CEO geworden. In einer sehr schwierigen Situation. Good guy oder bad guy, Arthur? Du hast über ihn viel geschrieben jetzt.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich finde, das ist nicht ein bad guy in dem Sinn, aber er ist halt am falschen Ort gewesen, zur falschen Zeit. Ich glaube, er hat sich dort massiv überschätzt. Er hat gemeint, nochmal, er kann jetzt die Bank anders aufstellen, aber nicht mit einem Kulturwandel verbunden, nicht mit einem ernsthaften Abbau vom Investmentbanking, was vielleicht damals noch hätte können finanzieren. Das hat er nicht gemacht. Er hat gemeint, er hätte das alles im Griff, er hätte die Risiken im Griff. Es hat sich herausgestellt, er hat überhaupt nicht im Griff gehabt. Die haben es endlich auf der Nase umeinander getanzt. Und er hat es erst dann gemerkt, was am Schluss geklopft hat.
Aber du hast noch geschrieben, er hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, eine Fusion anzubringen, und zwar unter viel, viel besseren Bedingungen, als dann die Kapitulation am Schluss gegenüber der UBS, und das irgendwie verpasst, irgendwie dreimal sogar.
Er ist immer davon überzeugt gewesen, dass die CS unabhängig bleiben soll. Er hat sich eingesetzt für das. Das kann man ihm zu gut halten oder auch nicht. Ich glaube, im Endeffekt ist es ein Fehler gewesen, weil es hat ja die Fusionsprojekte mit der UBS zusammen zum Beispiel 2020 schon gegeben.
Schon früher, 2016, hat das Projekt Signal geheissen, wo im Engadin offenbar dort an der Talstation von der Signalbahn lanciert worden ist. Und dort schon hat der Motti davon geredet. Und später ist dann der Axel Weber und der Urs Rodner zusammengekommen und haben über das geredet, 2018 sogar.
Das mag sein, aber weißt, ich meine, verantwortlich ist der Gottstein für das, was 2020 passiert ist.
Genau.
Und dort hat er es nochmal abgelehnt. Und das ist im Nachhinein ein Fehler gewesen. Ich meine, dort hat ein CS-Aktionär, also die wären 60-40 Beteiligungen gewesen. Und jetzt ist es irgendwie 95 zu irgendwie
1:22 statt 1:100,5. Also das ist nicht
genau.
Das Optimum. Wie beurteilst du den Gottstein?
Ähnlich. Der Thomas Gottstein ist eigentlich ein gemögiger Typ.
Mögig so. Ist das fast schon negativ?
Nein, positiv. Im Gegenteil. Er ist irgendwie nicht einer, der so muss zeigen, dass er da besser ist.
Aber muss man nicht knallhart sein.
Er hat, glaube ich, wirklich unterschätzt, was es bedeutet, CEO zu sein von dieser Gruppe. Er war CEO vom Teil Schweiz. Das hat recht gut funktioniert. Und CEO von der Gruppe ist einfach nochmal etwas anderes. Da musst du auch ein bisschen wählen auf einer Bühne stehen und wählen auch vielleicht ein bisschen politisch agieren. Und das hat ihm nicht entsprochen.
Und dann ist er irgendwie auch krank geworden und ist dann abgetreten, man hat ihn ersetzt. Und dann ist das Ende richtig eingeläutet worden. Über das möchten wir reden, wer dort die Players gewesen sind. Nächster Titel kommt wieder von dir, Lukas.
Ja, ein lustiger, aber...
Gimme, gimme, gimme! Ich rede mit dem Marco Rutishauser, Chefredakteur der Sonntagszeitung, und dem Lukas Hässig von Inside Paradeplatz bekommen. Gegen das Ende zu von der CS, wenn wir schauen, wer dort welche Rolle gespielt hat, was dann an dem 15. März geheissen hat. Eine Krise ist da. Die Nationalbank gibt einen Kredit von 50 Milliarden. Ist erst so richtig losgegangen. Der Draghi von der EZB, wo es dort schlimm gestanden ist um den Euro, hat gesagt, whatever it takes. Man hat gewusst, er gibt so viel, wie es braucht, und der Euro ist gerettet worden. Wäre zuerst gerettet worden, wenn der Thomas Jordan das Gleiche gesagt hätte?
Hat sie dann gemacht, oder? Am 19.
Hat er müssen machen, aber am 15.
Ja, dort hat er etwas anderes gesagt. Aber das «whatever it takes» hat es vielleicht einfach früher gebraucht, im Rückblick. Oder? Dort, an diesem Mittwochabend, ist also schon ziemlich viel in Scherben gelegen.
Aber hat man nicht dort einfach den Bankrun auf die Art und Weise stoppen können, Arthur, oder nicht?
Ja gut, ich meine, bei aller Kritik, die man haben an Thomas Jordan, meine, schlussendlich will ich das wirklich, dass jetzt die Nationalbank einfach ansteht und sagt, whatever it takes, ich stütze eine CS, Leute, die dort oben zweistellig Millionenbeträge verdienen teilweise, oder verdient haben, dass man die unterstützt, Leute, die irgendwo in Amerika sind.
Das wäre vielleicht ein kleinerer Übel gewesen als der Untergang von der Bank, oder?
Das weiss ich nicht. Ich meine, whatever it takes, oder dass es eine Garantieerklärung quasi von der Nationalbank geht, hätte ja müssen verbunden sein mit ganz grundlegende Änderungen in dieser Bank. Einfach so. Also das wär,
einfach weil die Moment müssen das Bluten, das Ausbluten, haben wir doch müssen stoppen. An der Spitze war der Axel Lehmann dort. Er ist dann VW-Präsident geworden. Auch einer, wo man nie denkt, dass so eine Rolle reinkommt. Good guy oder bad guy für die Krise, Arthur?
Für die Krise eine Katastrophe.
Was meinst du, Luca?
Ja, besser kannst du nicht sagen.
Aber eben, man hat ja dort gar keine Auswahl gemacht, nicht ein richtiges Assessment, sondern einfach den genommen hat, habe ich das Gefühl, der gerade vor der Tür gestanden ist. Auch noch der Körner als CEO etc., die beiden, auch wie sie dann noch da waren an dieser Pressekonferenz, das war also fast schon Fremdschämen.
Ja, der Axel Lehmann hat ja an seinen früheren Orten, wenn man das ein bisschen genau angeschaut hat, auch nicht brilliert. Bei der Zürich Versicherung nicht. Und dann bei der UBS, wo er eine erste Runde angelegt hat, auch nicht. Er war dort Schweizchef, aber irgendwann war dann dort fertig. Und er war ja nicht der Mann für das Präsidium bei der CS, sondern dort ist nach dem Intermezzo mit dem portugiesischen Präsident, der sehr kurz war und er dann dort in den Flieger rumgeflogen ist zu Covid-Zeiten, ist er einfach zum Handkuss gekommen, weil niemand mehr rum war. Irgendwo haben die, die rauskommen im Bankgeschäft, international, nicht mehr wollen, sich den Job anlachen.
Sie haben offenbar mal den Motti sogar indirekt angefragt, der es übernimmt. Und klugerweise hat er
nein gesagt. Interessant ist einfach, was dann der Axel Lehmann in seinen ersten paar Monaten gemacht hat. Es ist immer ein bisschen umgegangen, er suche einen, aber offenbar einen CEO, oder? Anstelle von Thomas Gottstein. Offenbar hat er keinen gefunden, der gepasst hätte. Und dann ist nachher der Ulrich Körner gekommen, Ende Juli 2022. Und das, finde ich, ist jetzt schon ein sehr überraschende und eben auch umstrittene Entscheidung.
Ich verstanden. Hast du gemerkt, die haben jetzt einfach personalmäßig nichts mehr, die sind jetzt ausgeschossen?
Ja, die haben das alles natürlich dann schön geredet. Und das Problem war ja dann, dass es im Nachhinein nachher zwei Typen gegeben an der Spitze von dieser Bank. Der eine hat ein bisschen versucht, alles noch schön zu reden, und der zweite hat gar nichts gesagt und hat natürlich auch die Mannschaft nie hinter sich gebracht. Und sie haben das Konzept angelegt, wo jeder sich selber können ausrechnen, dass das niemals aufgeht. Und irgendwann haben sie dann auch angefangen zu sagen, also haben sie gesagt, ja gut, es braucht eine Übergangszeit, zwei Jahre lang machen wir noch Verlust und so. Das überlebt doch keine Bank. Und das hat eigentlich jeder, der ein bisschen etwas von dem versteht, hat das auch gewusst, nur man hat das zugelassen.
Man hat es zugelassen. Gut, also jetzt mal schauen, wer hat es zugelassen. Der Uli Maurer ist am 13. Dezember, also kurz bevor er sein Amt abgeht, ist ins ECO gegangen, im Schweizer Fernsehen, und gesagt, lasst jetzt die 1 bis 2 Jahre lang arbeiten. Wir haben das angeschaut, die Risiken sind eigentlich unter Kontrolle und tschüss eigentlich. Und hat sich also nicht darum gekümmert. Und du hast ja noch geschrieben in deinem Artikel in der Sonntagszeitung, er hat das am Bundesrat vorlegen, es hätte eine Sitzung geben, schon im Oktober, glaube ich, so vorher, und ist dann oder November, und die ist dann abgesagt worden. Er hat es einfach von sich geschoben, hat nicht will am Schluss noch irgendwie sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigen.
Also die Geschichte war, dass es am 2. November eine Sitzung gegeben hat vom Bundesrat zusammen mit mit der Spitze von der Nationalbank und FINMA, wo sie eigentlich das besprochen haben, was das Problem ist. Und sie haben auch dort die Lösung mehr oder weniger skizziert, die am Schluss rausgekommen ist.
Und dann aber natürlich unter anderen Umständen rausgekommen ist.
Ja, im Notfall dann rausgekommen ist. Und dort hat es noch ein bisschen mehr gebraucht, als das, was dort besprochen worden ist. Und dann hat es eigentlich geheißen, es gibt nochmal eine Sitzung, wo man dann konkrete Beschlüsse fasst. Diese Sitzung ist dann abgesagt worden von Ueli Maurer. Er hat das Gefühl gehabt, es sei jetzt doch nicht nötig. Wahrscheinlich hat er sich überreden lassen von diesen Bankers, die gesagt haben, nein, wir machen das selber und wir haben Saudis und ich weiß auch nicht, wer sonst da alles noch angeblich Geld geben will. Und dann haben sie eigentlich von mir aus gesehen die letzte halbwegs gute Gelegenheit verpasst, etwas zu machen, was halt nicht eine Opferübung ist.
Ist unser Finanzminister das auch eigentlich in dieser Geschichte ein Bad-Guy?
Er sagt anders, hat
ja,
zwei,
logisch.
Drei Mal
Nein.
Stellung genommen. Auf der Straße und so. Und jetzt gibt es ja die PUC, oder? Das wird wahrscheinlich schon dann rauskommen in der PUC.
Aber nein, nur schon seine Politik, Aussagen, wenn man seine öffentlichen Aussagen kontrastiert mit den realen Verhältnissen, wie sie dort geherrscht haben, ist das Urteil relativ einfach,
ja,
oder?
Ja, ihm bleibt jetzt das hängen, wie am Urs Rohner das mit den weißen Westen, oder? Weil er gesagt hat, man soll jetzt erst mal ein bisschen in Ruhe lassen, das können wir dann schon gut. Das ist eindeutig, ja. Das wird dann nicht mehr los, welche Rolle das er wirklich gespielt hat. Ich neige auch ein bisschen zu dem, was Arthur sagt, dass das der letzte Moment war, wo man noch etwas hätte machen können. Man muss natürlich in dem Zusammenhang dann schon auch über den Thomas Gutstein nachdenken, weil der wirklich
Thomas Jordan, sorry.
Weil der wirklich starke, oder? Wenn es um Rettungen geht von Banken, ist eigentlich der Präsident.
Und auch der Fachmann, der weiss mehr als der Bundesrat, wo man früher im Volk in Hinweis
ist. Finde ich, hat durch das Band eine schlechte Falle gemacht. Man kommt wieder den Eindruck über, das ist eine Art ähnlich wie beim Batzel, Bundesamt für Zivilluftfahrt mit den Airlines. Das sind ehemalige Piloten. Irgendwo kennt man sich, man ist sich zu nahe. Oder einfach irgendwie zu wenig unabhängig. Finde ich, würde etwas anderes sagen. Aber das ist mein Eindruck. Die Notenbank muss aber von ihrer Rolle her sehr unabhängig sind und dürfen nie irgendwie irgendetwas machen im Voraus und Zeichen geben und muss einfach alles durchdenken. Und das ist die starke Instanz, das ist wie Gotthard, das ist das Bollwerk. Und dort haben wir einmal seit Jahr und Tag, das ist der Thomas Jordan. Und man merkt ja auch in der Presse, also die NZZ hat letztes Jahr auf Thomas Jordan angefangen zu zielen. Ich denke, das könnte noch spannend werden, wie es jetzt dort weitergeht.
Es gibt ja einen Expertenbericht, der ist jetzt dann rausgekommen, und zwar angeregt von der Frau Bundesrätin Keller-Sutter. Und dort wird die Notenbank und der Thomas Jordan mindestens implizit genau für das kritisiert. Und Dirk Schütz hat sie in seinem Buch seine Rolle als minimal am Ueli Maurer, am Thomas Jordan seine Rolle als Chef von der Nationalbank als minimal invasiv bezeichnet. Also eigentlich als passiv.
Ja, das sagt er so. Das ist, soweit ich das weiss, hat das Jordan wirklich auch nicht wollen, dass er da wahnsinnig die Verantwortung kommt.
Aber hätte er sie nicht gehabt?
Ja, nein, die Verantwortung, eben das ist ja das, was eigentlich schief im Ganzen ist. Jetzt sagt jeder, der andere ist verantwortlich gewesen, weil die Zuständigkeiten sind nicht so klar. Weil das Geld hat die Nationalbank in den Finger, theoretisch sagen hat die FINMA, über allem steht der Finanzminister oder die Finanzministerin, die am Schluss die politischen Entscheide muss fällen. Und ich meine, wenn es Notrecht braucht, braucht es das sowieso auch. Es braucht überhaupt die politischen Entscheide in so einer Sache. Alle drei zeigen natürlich ein bisschen auf den jeweils anderen.
Und ich glaube, aber der starke Mann oder der, der eigentlich wirklich im Zentrum stand, ist, sagt der Lukas richtig, ist der Thomas Jordan gewesen? Oder hätte sollen sie?
Ja, gut. Der starke Mann hätte eigentlich der sollen sein, der bei der CS ist und zu denen geht und ehrlich ist und sagt, ey, ich brauche jetzt eine Unterstützung vom Staat. Und das, soweit ich das weiss, haben sie das nicht gemacht.
Gut, also der Axel Lehmann hat ja offenbar dann auch im Finanzdepartement den Übernamen gehabt, Brian, also ein relativ bekannter Mann, der sich nicht unbedingt regelkonform immer verhalten hat. Also das ist nicht ein guter Übernahme, den er dort bekommt. Aber trotzdem nochmal, dass in so einer Situation, wo man redet von einer Staatsgarantie und too big to fail und so, und dann der Notenbankchef sagt, ich bin jetzt eigentlich nur für den Franken zuständig.
Ja, ich glaube, das wird eben spannend. Eben, Puck dürfen wir nicht zu viel erwarten, aber in dem Punkt könnte es spannend werden. Die verschiedenen Akteure die von dieser Troika, eben Nationalbank, Bund und FINMA, wann haben sie was gemacht? Und am Schluss ist halt Die SNB, der Lender of Last Resort, ist interessiert und verantwortlich dafür, auch, dass die Finanzstabilität gegeben ist. Wenn eine Bank ist schieflage geraten, ist sie gefordert. Und da könnte der Thomas Jordan ein Mann sein von der reinen Lehre. Dass er irgendwie eben sagt, nein, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das machen wir jetzt nicht, da muss jetzt CS selber schauen und durch das einfach sehr lange gewartet hat. Und jemand anders wäre vielleicht früher drin.
Ja, der Philipp Hildebrandt ist doch 2008 in der gleichen Funktion gewesen. Hat eingegriffen, damals mal bei der UBS, oder?
Da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen. Moment mal noch schnell. Also ich meine, der Thomas Jordan gibt jetzt den Eindruck, er sei so der prinzipientreue Mensch. Ich meine, der gleiche Thomas Jordan hat die Bilanz von der Nationalbank auf 1000 Milliarden aufgebläht. Der gleiche Thomas Jordan, der jetzt irgendwie jeden Franken abwägt, den er jetzt allenfalls der CS hätte können, in dem Sinn auslehnen. Der gleiche hat Aktien gekauft von Silicon Valley-Titeln in Amerika, um den Franken zu stützen. Und zwar in einem Ausmaß von Hunderten von Milliarden von Franken. Und dort sind die Risiken auch gesehen. Wir haben es letztes Jahr gesehen, er hat 130 Milliarden verloren. Das sind riesige Risiken, die er dort eingegangen ist. Und wo es um die Rettung von einer Schweizer Bank gegangen ist, haben sie sich schon schwierig angestellt. Ich glaube, das sagen alle. Das würde wahrscheinlich sogar noch selber sagen, okay, ja, ich kann sicher nicht einfach wieder das Geld reinschiessen. Und dort muss man sagen, ist es auch eine gewisse Inkonsequenz, muss man schon auch sehen.
Eben, jetzt muss man schauen, wo man steht. Wir haben also eine neue Finanzministerin und sie ist offenbar total gegen die Lösung, die auch noch im Raum stand, ist eine Teilverstaatlichung aus ideologischen Gründen, weil das entspricht nicht der FDP. Wäre denn das etwas Ernsthaftes gewesen, das man hätte anschauen müssen, wo sie einfach auf die Seite geschoben hat? Auch sie ist natürlich keine Spezialistin in dem Gebiet, wo man sagen, sie hat unter verheftigstem Druck schnell müssen handeln. Aber hat man dort eventuell die letzte Chance verpasst, dass wir noch zwei Grossbanken haben?
Ich würde sagen, dass hätte man können versuchen, so wie ich es überblicke, weil man ist ja dann auch mit allem rein, die man hat für die UBS-Lösung, dann hätte man das ja auch können machen mit der CS, oder? Also, es hat funktioniert, die Stabilisierung mit den 250 Milliarden Liquidität von der Nationalbank. Und das, denke ich, wäre vielleicht auch mit der CS gegangen, wenn sie in Staatshand war. Oder? In dem Moment, wo der Staat dahinter ist, ist es eine neue Ausgangslage. Frau Keller-Sutter scheint mir überfordert zu sein in dieser ganzen Geschichte. Das sind alle ein bisschen überfordert, alle Maßstab, aber sie besonders. Sechs, weil sie nicht so lange im Amt war, aber auch in diesen Verhandlungen am Schluss. Sie hat immer so jetzt, bei allem, was man hat können lesen, den Eindruck erweckt, ich bin jetzt da Chefin, ich habe Zügel in der Hand und gleichzeitig ist das Resultat einfach nicht gut. Unabhängig davon, wie schief die CS gestanden ist, was wir überhaupt noch machen können. Die 3 Milliarden, das Ausradieren von dieser Wandelobligationen, der 11-Punkte-Plan, den Dirk Schütz in seinem Buch hat, all die Sachen, die UBS bekommen hat. Und UBS ist ja bestens vorbereitet gewesen, oder? Hat sie über Monate hinweg eine Art Plan verfolgt. Und bei der Frau Keller-Sutter haben wir das Gefühl, sie ist wie einfach nur die letzten 4 Tage mit ein paar Beamten von ihrem Departement an dem Tisch gesessen.
Kann man sagen, stockstarre überall. Man hat einfach das Gefühl gehabt, man muss es irgendwie über die Bühne bringen und ist dann ausgeliefert gewesen, natürlich der starke UBS, Keller, ein sehr gewiefter Banker und so. Und sei der Thomas Jordan gewesen, der gesagt hat, zahle doch nur 1 Milliarde.
Wenn das stimmt.
Wenn das stimmt, das habe ich in dem Buch gelesen. Und dann hat man gesagt, das ist ein bisschen wenig, machen wir 3 Milliarden. Was immer noch Schnäppchen ist. Und jetzt gesagt hat der Cedric Wermuth, das ist der Deal vom Jahrhundert.
Klar, jetzt ist natürlich auch so, oder? Ich gehe jetzt auch in die Richtung, ja, und sage, es war ein Dumpingpreis gewesen. Und wenn wir uns zurückerinnern, das hat sich überschlagen und mit der CS ist es einfach gerade runtergegangen und es hat Anrufe gegeben aus Amerika und aus England und so weiter. Aber etwas, finde ich, ist zentral. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Bevor der Staat reingeht, ist die CS vielleicht am Boden und es ist null. Hat gar keinen Wert mehr. Nachdem der Staat Schweiz reingeht mit 250 Milliarden und 9 Milliarden Verlustabsicherung, hat die Aktie namens CS einen anderen Preis.
Das hätte aber Frau Keller-Sutter müssen wissen, und das haben die von der UBS gewusst und profitieren jetzt und haben 29 Milliarden Gewinn, Buchgewinn, hätte man können lernen. Man reibt sich die Augen, wie ist denn das zu verstehen, Arthur?
Ja gut, ich meine, die haben einfach die haben gut verhandelt, das kann man sagen. Ich meine, ob an diesem Wochenende wirklich etwas anderes möglich war als das, was rausgekommen ist, bin ich jetzt auch nicht so ganz sicher. Also dort war es wahrscheinlich eben zu spät gewesen. Ich meine, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, man verstaatlicht die Bank zum Teil, also man macht eine Sanierung und der Staat nimmt nachher irgendwie 30% oder so.
Das hätte für eine gewisse Zeit?
Ja, das hätte man müssen, glaube ich, länger vorbereiten. Man hätte auch müssen ein Management haben, das wir ansetzen können. All das hat man nicht gehabt. Das ist eben eine Last-Second-Übung gewesen. Ich meine, was man der Frau Keller-Sutter vielleicht vorwerfen kann, ist, ich meine, sie ist nicht einen Tag vorher ins Amt gekommen, sondern 2,5 Monate voran, immerhin. Und man hat können, also nicht nur als Bundesrat können wissen, dass die CS schwierig steht. Und
aber Ueli Maurer hat ihr offenbar kein Dossier hinterlassen, habe ich auch gelesen.
Ja genau, aber das hätte sie auch können verlangen.
Aber das ist also auch noch verheerend, oder, wenn man sich das vorstellt. Wo gibt es denn das noch heute? In welcher Firma, dass so etwas jemand macht? Also als Good Leaver. Und als Good Leaver hat er ja gar den Ueli Maurer.
Ja, was hat der Ueli Maurer vielleicht gesehen, oder? Und warum hat er unbedingt gehen? Das wäre ja auch eine Frage. Auch das werden wir dann noch sehen. Frau Keller-Sutter hat Art, dass sie will Chefin sein und sie hat ja dann der UBS auch gedankt für die Aktion. Die UBS selber hat gemäss dem Dirk Schütz in der ersten Phase gesagt, wir zahlen dann nicht mehr als den letzten Börsenpreis. Das wären dann aber 7, 8 Milliarden gewesen. Also alles das ist ein bisschen eigenartig, dass dann einfach der Eindruck entsteht, Bern hat am Schluss einfach alles geht, um das Problem CS, der UBS, zu überreichen.
Und UBS hat den Aktienkurs seither von 17 auf 23 innerhalb jetzt von den letzten Monaten, also 30% auf, ist höher als in den letzten 15 Jahren, weist 29 Milliarden aus. Also ich will nochmal genau von euch hören. Und sagen, wir haben dann noch negativen Goodwill da drin und so. Wie ist denn das zu verstehen? Ich komme nicht einmal recht raus. Was ist negativer Goodwill?
Ja, das ist, wenn du eine Bank für 3 Milliarden kaufst, und dann 100% vom Eigenkapital hast, dann, und die hat das Eigenkapital von vorne etwa 50 Milliarden, dann kommst du eigentlich mit 3 Milliarden zu 50. Jetzt haben sie noch die Hälfte abgeschrieben, weil sie gesagt haben, da ist Schrott drin, da haben sie sogar...
Man muss immer alles loswerden, möglichst schnell, oder?
Genau, und darum kommen sie jetzt und sagen, jetzt haben wir halt mit 3 Milliarden etwas gekauft, das irgendwo 30 Milliarden wert ist. Und dann kommst du etwa auf die Zahl und so ist das zu verstehen. Und das ist natürlich...
Ist das der Deal vom Jahrhundert?
Also
das tönt danach.
Wenn sie es halbwegs gut machen, dann nachher ist der Deal
vom Jahrhundert.
Du grinsest. Ja, du, das ist ja... Jetzt sind es fast zweimal ein Neot oder ein Gotthard-Röhre. Gut, die muss jetzt auch saniert werden. Und dann hast du noch den Punkt, gemäss SEC-Meldung von oben sind es mal 35 Milliarden gewesen. Gewinn aus dieser Transaktion, also wo man mehr überkommt, als man zahlt. Oder? Jetzt sind es 29, also ehrlich gesagt, da wird im Moment mit diesen Milliarden jongliert. Da
aber es ist eine
Zweistellung. Wo das da die 81s verbucht haben, oder was dort mit dem gemacht haben, das haben sie gerade noch bei der CS als Gewinn verbucht, oder irgend so etwas. Was noch dazu kommt, sie haben ja, das haben sie jetzt das mal noch irgendwo in den Geschäftsbericht reingeschmuggelt, hinterst zu unterst, das lange auch niemand gelesen hat, sind ja noch 12 Milliarden rum, die offenbar werden Gewinn machen auf Staatsanleihen, die sagen, wir warten, bis die auslaufen, und das sind scheinbar relativ sichere Papiere, das heisst, dort werden sie 100% überkommen, dann haben sie also nochmal 12 Milliarden, was auch nochmal Fürsche machen. Also was man kann sagen, also Gewinner sind die UBS-Aktionäre, wenn sie es jetzt nicht ganz verdoppelt, dann sind das die grossen Gewinner. Die grossen Verlierer sind einerseits die Schweiz.
Die Aktionäre
und
Mitarbeiter.
Du hast CS-Aktionäre, die verloren haben, weil sie haben zu wenig bekommen, selbst wenn man jetzt am Schluss schaut, wie viel das noch wert war. Die Obligationäre, die 16 Milliarden verloren haben.
Einfach ausgradiert worden sind.
Genau, das ist quasi die Überschreibung von Eigentum von den einen, die anderen haben. Das ist das, was passiert ist.
Und das geht ja noch zu Gerichtsfällen, wird das Ganze noch geklärt. Jetzt haben wir ja dann bald Wahlen. Oder auf der einen Seite haben wir also die FDP und SVP, die in dieser Geschichte involviert sind, wie Maurer und Keller-Sutter. Auf der anderen Seite ist die Partei, die SP, die sagt, wir wollen den Kapitalismus abschaffen. Wird das überhaupt ein Thema jetzt? Oder haben alle das Gefühl, es ist kompliziert, dann vergessen wir das und widmen wir uns der einfacheren Sachen wie der Migration und dem Klimawandel?
Also, dass die SVP lieber auf Migration macht als auf die Rolle von ihrem Ueli Maurer, ist klar. Ich meine, die FDP ist ja auch in dem ganzen System extrem eingespannt. Sie sind immer dagegen gewesen, dass man schärfer kontrolliert oder dass man wirklich griffige Regeln macht. Die können mit dem auch keinen Blumentopf gewinnen. Und wahrscheinlich die Leute, die Sozis wählen, dass die werden das so oder so machen. Ich meine, ein Banker wird nicht Sozialdemokraten wählen wegen dieser ganzen Geschichte.
Aber trotzdem, jetzt haben wir so eine gewaltige Geschichte. Eine Bank geht unter, also eine von unseren grossen Banksäulen. Das Schweizer Finanzsystem wird nie mehr so sein wie vorher. Die andere Bank macht 30 Milliarden Gewinn. Und das ist dann kein politisches Thema.
Am 19. März, oder was passiert ist, haben wir alle gesagt, Lego mir, und das im Wahljahr. Das wird dann schippern, im Spätsommer und im Herbst. Und jetzt ist es einfach ruhig. Man ist froh, dass es gut gekommen ist. Und das ist ein bisschen auch das Gefährliche. Oder wir haben jetzt schon zwei noch eine Bank, die ist riesig, noch grösser. Und man neigt offenbar in der Schweiz dazu, wenn es gut rauskommt, dann schwamm drüber. Und nicht zu überlegen, wie können wir Vorkehrungen treffen fürs nächste Mal.
Der Tobias Straumann, der Wirtschaftshistoriker, sagt, eben traditionell gibt es immer Bankenkrisen, Banken gehen kaputt. Das ist einfach immer so gewesen. Wieso soll jetzt das noch anders werden? Aber nur, wir können uns das nicht mehr leisten.
Wir haben es uns jetzt eben im 15er-Rhythmus
haben wir uns nein, aber jetzt, UBS haben wir können retten. Die CS ist irgendwie da einfach massakriert worden und ist irgendwo eingebaut worden in die UBS. Aber ein Untergang von der UBS, das ist undenkbar. Für die Schweiz, oder?
Ja, undenkbar ist es nicht, leider. Es kommt, nein, aber je nachdem, wer dort mal an Macht kommt, kann das schon auch zu dem kommen. Und dann wird man dann sehen, wie man sich dort rausrettet. Aber das wird extrem schwierig. Es ist einfach nur eine übrig. Ich meine, das ist natürlich... am Schluss haben wir noch Kantonalbanken, oder?
Unter jedem Titel wäre das fatal, oder?
Ja, und das ist auch, sagen wir, ein Missverhältnis jetzt da in der Wirtschaftslandschaft Schweiz mit den vielen Unternehmen, oder? Eine Nestle, Top-Unternehmung, riesengroß, irgendwie 250'000 Mitarbeiter, das wäre dann zweimal UBS-Belegschaft oder auch die Pharmas und so weiter. Und alles dreht sich nur um die UBS, oder? Das ist auch irgendwo ein Zeichen, wie wir jetzt fokussiert sind auf die Bank und gleichzeitig reiben wir uns daran, weil wir nicht recht wissen, was bedeutet es für das Land.
Genau, wir wissen, das Bankenland Schweiz wird nie mehr so sein, wie es war. Ist. Und wenn wir schauen, dass das einigermaßen gut ist. Und herzlichen Dank für die offenen und zum Teil wirklich faszinierenden Informationen von Arthur Ruttishaus, Chefredakteur der Sonntagszeitung, und von Lukas Hässig von Inside Paradeplatz. Noch ein letzter Titel, Arthur, für dich.
Dire Straits, So Far Away.
So Far Away ist alles nicht, es ist ziemlich näher. Das ist der Doppelpunkt, der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.